Tag 216. Heute lesen wir am Alten Testament aus 2. Samuel Kapitel 19, dazu Psalm 131. Weiter lesen wir in Hesekiel Kapitel 27, die Verse 26 bis 36. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 1 bis 25. Da wurde der König sehr bewegt, und er ging hinauf ins Obergemach im Tor und weinte, und im Gehen sprach er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, o Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und es wurde Joab berichtet: Siehe, der König weint und trägt Leid um Absalom. So wurde an jenem Tag dem ganzen Volk der Sieg zur Trauer, denn an jenem Tag hörte das Volk sagen, der König trauert um seinen Sohn. Und das Volk stahl sich an jenem Tag in die Stadt hinein, wie ein Volk sich wegstiehlt, das sich schämen muss, weil es im Kampf geflohen ist. Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt, und der König schrie laut: Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Da kam Joab zum König ins Haus und sprach: Du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt, die heute dir und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen das Leben gerettet haben. Weil du die liebst, die dich hassen, und hasst, die dich lieben. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Obersten und Knechten. Denn ich erkenne heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir alle heute tot wären, das wäre ganz recht in deinen Augen. So mache dich nun auf und geh hinaus und rede freundlich mit deinen Knechten. Denn ich schwöre dir bei dem Herrn, wenn du nicht hinausgehst, so wird kein einziger Mann diese Nacht bei dir bleiben, und das wird schlimmer sein für dich als alles Unglück, das über dich gekommen ist, von deiner Jugend an bis hierher. Da machte sich der König auf und setzte sich ins Tor. Das gab man dem ganzen Volk bekannt und sprach: Siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das ganze Volk vor den König. Israel aber war geflohen, jeder zu seinen Zelten. Und das ganze Volk in allen Stämmen Israel stritt sich und sprach: Der König hat uns errettet von der Hand unserer Feinde, und er hat uns aus der Hand der Philister erlöst. Nun aber musste er vor Absalom aus dem Land fliehen. Absalom aber, den wir über uns gesalbt hatten, ist im Kampf umgekommen. Warum sagte denn nun nichts davon, dass ihr den König zurückholen wollt? Da sandte der König David zu Zadok und Abjatar, den Priestern, und ließ ihn sagen: Redet mit den Ältesten Judas und sagt zu ihnen: Warum wollt ihr die Letzten sein, den König wieder in sein Haus zu holen? Denn das Gerede von ganz Israel ist vor den König in sein Haus gekommen. Ihr seid meine Brüder, mein Gebein und mein Fleisch. Warum wollt ihr denn die Letzten sein, den König wiederzuholen? Und zu Amasa sprecht: Bist du nicht mein Gebein und Fleisch? Gott tue mir dies und das, wenn du nicht dein Leben lang vor mir Heerführer sein wirst an Joabs Stelle. Und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines Mannes, so dass sie zum König sandten und ihm sagen ließen: Komm wieder, du und alle deine Knechte. Da kam der König wieder. Und als er an den Jordan kam, war Juda nach Gilgal gekommen, um den König entgegenzugehen und ihn über den Jordan zu führen. Auch Simei, der Sohn Geras, des Benjaminitas, der in Bachurim wohnte, eilte mit den Männern Judas hinab, dem König David entgegen, und mit ihm 1000 Mann von Benjamin. Dazu Ziba, der Knecht des Hauses Sauls, samt seinen 15 Söhnen und 20 Knechten. Die bereiteten den Weg über den Jordan vor dem König her. Es fuhr nämlich eine Fähre hinüber, um das Haus des Königs überzusetzen und so dem König einen Gefallen zu erweisen. Da fiel Simei, der Sohn Geras, vor dem König nieder, als dieser gerade über den Jordan fahren wollte, und er sprach zum König: Mein Herr, rechne mir die Missetat nicht zu, und gedenke nicht an das Böse, was dein Knecht getan hat an dem Tag, als mein Herr, der König, Jerusalem verließ, so dass der König es sich zu Herzen nehme. Denn dein Knecht weiß wohl, dass ich gesündigt habe. Und siehe, ich bin heute zuerst gekommen vor dem ganzen Haus Josef, um hinabzugehen, meinem Herrn, dem König, entgegen. Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, antwortete und sprach: Sollte Simei nicht sterben, weil er dem Gesalbten des Herrn geflucht hat? David aber sprach: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, die ihr mir heute zum Widersacher werden wollt? Sollte heute jemand in Israel getötet werden? Weiß ich denn nicht, dass ich heute König über Israel geworden bin? Und der König sprach zu Simei, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm. Mephibosheth aber, Sauls Sohn, kam auch herab, dem König entgegen. Und er hatte weder seine Füße noch seinen Bart gepflegt, noch seine Kleider gewaschen, von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, als er in Frieden wiederkehrte. Und es geschah, als er von Jerusalem den König entgegenkam, da sprach der König zu ihm, Mephibosheth, warum bist du nicht mit mir gezogen? Er aber sprach, mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht sprach, ich will mir einen Esel satteln, damit ich darauf reiten und mit dem König ziehen kann, denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er deinen Knecht verleumdet von meinem Herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes, so tue nur, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Leute des Todes vor meinem Herrn, dem König. Und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was habe ich noch weiter zu beanspruchen oder zum König zu schreien? Da sprach der König zu ihm, warum redest du noch von deinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt den Landbesitz unter euch teilen. Und Mephibosheth antwortete dem König, er mag auch alles nehmen, nachdem mein Herr der König in Frieden heimgekommen ist. Und Barzillai, der Gileaditer, war von Rogelim herabgekommen, um mit dem König über den Jordan zu gehen, um ihn über den Jordan zu geleiten. Barzillai aber war sehr alt, 80-jährig, und er war es, der den König während seines Aufenthalts in Mahanaim mit Speise versorgt hatte, denn er war ein sehr reicher Mann. Nun sprach der König zu Barzillai, du sollst mit mir hinüberziehen, und ich will dich in Jerusalem bei mir versorgen. Aber Barzillai sprach zum König, wie lange habe ich noch zu leben, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie könnte ich noch unterscheiden, was gut oder schlecht ist? Könnte dein Knecht etwa noch schmecken, was ich esse und trinke? Könnte ich noch hören, was die Sänger und Sängerinnen singen? Warum sollte so dein Knecht meinem Herrn, dem König, zur Last fallen? Dein Knecht würde nur auf kurze Zeit mit dem König über den Jordan gehen. Aber warum sollte mir der König eine solche Belohnung erweisen? Lass doch deinen Knechten umkehren, dass ich in meiner Stadt sterben kann, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham, der soll mit meinem Herrn, dem König, hinüberziehen, und tue ihm, was gut ist in deinen Augen. Und der König sprach, Kimham soll mit mir hinüberziehen, so will ich ihm tun, was gut ist in deinen Augen. Auch alles, was du von mir begehrst, das will ich für dich tun. Und als das ganze Volk den Jordan überschritten hatte, ging der König auch hinüber. Und der König küsste den Barzillai und segnete ihn. Darauf kehrte dieser wieder an seinen Ort zurück. Der König aber zog nach Gilgal hinüber, und Kimham ging mit ihm hinüber. Und das ganze Volk von Jude hatte den König hinübergeführt, und auch das halbe Volk Israel. Und siehe, da kamen alle Männer von Israel zum König, und sie sprachen zum König, warum haben dich unsere Brüder, die Männer von Juda, weggestohlen und haben den König und sein Haus über den Jordan geführt und alle Männer Davids mit ihm? Da antworteten alle Männer von Juda denen von Israel, weil der König uns näher steht. Und was zürnt ihr wegen dieser Sache? Haben wir etwa auf Kosten des Königs gegessen? Oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht? Aber die Männer von Israel antworteten den Männern von Juda und sprachen, wir haben 10 Anteile am König und gelten auch bei David mehr als ihr. Warum habt ihr uns denn so gering geachtet? Haben wir nicht zuerst gesagt, wir wollten unseren König wiederholen? Aber die Männer von Juda redeten noch härter als die Männer von Israel. Ein Wallfahrtslied von David. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Deine Ruderknechte haben dich über viele Wasser gebracht. Ein Ostwind soll dich zerbrechen im Herzen der Meere. Deine Reichtümer und dein Absatz, deine Tauschware, deine Seeleute und deine Steuermänner, deine Schiffszimmerleute und deine Tauschhändler und alle deine Kriegsleute, die bei dir sind, samt der ganzen Volksmenge in dir werden mitten ins Meer stürzen, am Tag deines Falls. Von dem Geschrei deiner Steuermänner wird das Festland erzittern. Alle, die das Ruder führen, die Schiffsleute und alle Steuermänner auf dem Meer, werden aus ihren Schiffen steigen und ans Land treten. Und sie werden deinetwegen ihre Stimme erheben und bitterlich schreien. Sie werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in Asche wälzen. Auch werden sie sich um deinetwillen kahl scheren und Sacktuch anlegen. Sie werden dich mit traurigem Herzen und bitterer Klage beweinen. Und in ihrem Jammer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und über dich wehklagen. Wer ist wie Tyrus, das so still geworden ist mitten im Meer? Als deine Waren von den Meeren herkamen, ernährtest du viele Völker. Mit der Menge deiner Reichtümer und mit deinen Tauschwaren hast du die Könige der Erde bereichert. Nun aber, da du zerschellt und von den Meeren verschwunden und in die Wassertiefen gestürzt worden bist, sind deine Tauschwaren und all dein Volk in deiner Mitte gefallen. Alle Einwohner der Insel sind entsetzt über dich. Und alle ihre Könige sind von Schaudern erfasst. Ihre Angesichter beben. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich. Du bist zum Schreckbild geworden und bist für immer dahin. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er, durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn von einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es für mich. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weise beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, Wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Im Gesetz heißt es: Durch fremde Menschen mit fremden Sprachen werde ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, ein Zeichen des Gerichts. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt. Es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen, ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen: Gott ist wirklich in eurer Mitte.